Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Daniel Baumann, vorher, wo wir zusammen durch die Ausstellung gegangen sind mit dem Werk von Adolf Wölfli, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin fast ein bisschen erschlagen von dieser Fülle und von dieser Dichte. Ist es Ihnen auch so gegangen?
Ja, ich kenne jetzt das Werk schon seit längerem, arbeite länger damit und habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Aber es ist so, wenn ich mehrere Stunden zum Beispiel die Zeichnung anschaue mit Besuchern, dann merke ich schon, dass ich auch so komisch ermüdet bin. Und es hat schon damit zu tun, dass da ganz viel auf einem zukommt.
Für die, die die Werke nicht kennen, können Sie ganz kurz sagen, was kann man in dieser aktuellen Ausstellung jetzt sehen?
Es sind natürlich vor allem Zeichnungen. Der Wölfli ist bekannt als Zeichner, aber was auch ganz wichtig ist, ist das Universum, das er hat gebaut. Die Schriften, das sind 25'000 Seiten, eine grosse Geschichte, eine grosse Erzählung, wo er seine Kindheit neu erfindet, wo er eine neue Zukunft erfindet, eine grossartige. Und das alles plus noch die Portion Humor, die da immer auch rum ist, das kann man auch in der Ausstellung sehen.
Also eine ganz eigene Welt, die der Künstler geschafft hat.
Es ist tatsächlich eine sehr eigene Welt. Die Zeichnung vom Wölfli erkennt man sofort.
Da gibt's, was ist das Typische da?
Es ist auf eine Art, man muss sich das vorstellen, wie ein Puzzle. Der hat das Formenvokabular erfunden, so einzelne Formen. Mit dem hat er alle seine Zeichnungen zusammengesetzt und wegen dem erkennt man es sofort.
Also es sieht so aus wie ein riesen Plan zum Teil, wenn man das sieht. So ganz viele Zeichen, ganz, so fast wie ein Teppich auch irgendwie.
Ja, es hat so etwas Teppichartiges. Man muss sich vorstellen, so wie wir jetzt das ABC brauchen, für Wörter zu schreiben, hat er einzelne Bilder, so visuelle Elemente geschaffen und mit denen tut er alle seine Zeichnungen zusammensetzen, fast wie ein Puzzle. Und das heisst, die sind eigentlich alle gleich und doch alle verschieden.
Also das ist so sein Kennzeichen wie die Sonnenblume, zum Beispiel beim Van Gogh oder so?
Ja, es gibt noch ein zweites Kennzeichen, das ist Collage. Hat nämlich die Campbell's Tomatensuppe, die der Warhol ja gebraucht hat, hat er schon 1929 gebraucht, die Werbung. Und das ist also die zweite Ikone.
Aber es ist ein riesen Weg, oder? Also eben, Sie haben es gesagt, die Bücher, die man sind, kiloweise Bücher, die man auch sieht in dieser Ausstellung, das ist wahnsinnig, was der alles gemacht hat.
Es ist tatsächlich so, kiloweise ist der richtige Ausdruck, irgendwo steht in der Krankengeschichte vom Wölfli, steht, dass das grösste Buch 36 Kilo leider gerade abeinander gebrochen ist. Das heisst, es ist das Grösste, was jetzt noch übrig geblieben ist, das ist, muss man das Zweite auflüpfen. Es ist schwer für eine Person.
Also ganz Haufen Bücher, ganz Haufen Pläne, Bilder, Collagen. Danach hat er auch Gedichte gemacht, auch Musik, einen Trauermarsch hat er zum Beispiel komponiert.
Genau, das ist ganz am Schluss. Hat er in 2 Jahren 8'000 Seiten gefüllt, hat er einen Trauermarsch geschrieben. Er hat dem selber so gesagt. Das ist auch so ein Abschluss, Abschied, ein Requiem auf die grosse Welt, die er entworfen hat, die natürlich Illusion war, Erfindung. Und das ist so wie ein Goodbye an die Welt. Ja.
Gut, Bilder können wir nicht anschauen am Radio, aber den Trauermarsch können wir anschauen, wenigstens einen Ausschnitt. Daraus wollen wir jetzt gerade mal schnell machen.
592. Lied, 173 und 16 plus 473 und 17 Tenor. 1. Der Skisport kann den Wiegenbrit, eine Krinoline weit. Der Skisport kann den Giegengrit, am Füdeln in den Wüben nicht. Kehr, nimm Zittere mit und Rittere Grit, ein Giegen witte. 16 Kehr, 1.
Wiege.
16 Kehr, 1.
Giege.
16 Kehr, 1.
Stiege.
16 Kehr, 1.
Schiege.
16 Kehr, 1.
Ziege.
16 Kehr, 1.
Fliege.
16 Kehr, 1.
Fiege.
16 Kehr, 1.
Gittet nicht.
Und so geht das dann immer weiter und weiter. Daniel Baumann, ist das Kunst?
Ja, das ist natürlich immer die gute Frage. Ich glaube, man muss es in einem Gesamtzusammenhang sehen. Es ist natürlich... Zuerst denkt man, was ist das für ein Nonsens? Und wenn man sich aber länger damit beschäftigt, sieht man tiefer in das Werk hin und da entsteht etwas, was man über doch lange Zeit kann beschäftigen und wo viele Leute beschäftigen und auch weltweit. Wölfli hat mittlerweile eine internationale Karriere. Es gibt also Interessen von Amerika. Jetzt habe ich kürzlich eine Anfrage bekommen, in Peking, ob man eine Ausstellung machen kann in China, Japan ist jetzt wieder im Gespräch. Natürlich, der Kunstbegriff, das lässt sich alles diskutieren. Und das ist aber auch das Interessante. Warum ist auch etwas Kunst und warum nicht? Und das ist natürlich ein weites Feld.
Aber für Sie ist es Kunst in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ah ja, das ist ein klarer Fall. Ja.
Und warum können Sie das vielleicht irgendwie, das ist schwierig, aber so vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum, was ist das Kennzeichnende für Sie, dass das jetzt Kunst ist?
Ja, das hat damit zu tun, also dort einer hat Poesie, hat Gedichte also genommen, Texte, Zeichnungen, Musik, Mathematik, hat das alles zusammengesetzt zu einem grossen Weltentwurf und dann hat er eigentlich Sprache gefunden. Und ich glaube, etwas, was Kunst auszeichnet, ist, wenn man eigene Sprache erfindet, wenn man Übersetzung schafft, wenn man etwas aufnimmt und neu kann formulieren kann. Und das Neuformulierte hat so einen ganz eigenen Charakter und eigene Schönheit.
Und das Neuformulierte, das ist ja auch auf eine Art multimedial dann aufgearbeitet worden. Eben, wir haben gesagt, Gedicht, Bilder, man sieht etwas, man hört etwas. Jetzt vorher haben wir auch einen Ausschnitt gehört von dem Trauermarsch. Ist das auch ein bisschen speziell für den Adolf Wölfli, dass der eigentlich schon multimedial war, wo andere noch nicht mal das Wort kennt haben?
Er war es, ohne es selber zu merken oder zu wissen. Das ist auch das, was glaub, bis heute überrascht. Und das ist, was durch das ganze 20. Jahrhundert durch irgendwie den Künstler total fasziniert hat, dass da einer in der Waldau, in der Psychiatrie, etwas geschaffen hat, was ganz zeitgemäss ist. Und der hat einfach all die Mittel genommen, was er konnte, und hat mit dem gemacht, was er wollte. Und das ist natürlich glaub, etwas, was bis heute eben natürlich auch beeindruckt, dass man so frisch an die Sache hergeht, völlig unbekümmert und sich überhaupt nicht gekümmert um Normen, Konventionen, was auch immer ist, einfach loslegt. Ja.
Der Adolf Wölfli, der hat ja schon vor einem Zeitchen gelebt. Der ist von 1864 bis 1930 hat er gelebt. Er hat ein himmeltrauriges Leben eigentlich gehabt, wenn man es anschaut. Der Vater ist früh weg, die Mutter ist früh gestorben, Verdingbub. Der ist ein Knecht, ist ausgenutzt worden, Handlanger, Wanderarbeiter. Wie wichtig ist die Biografie für sein späteres Arbeiten?
Ja, man muss schon. Also das ist ja das Erstaunliche, dass die Biografie dermaßen dramatisch ist und dass nachher so jemand, der kaum in die Schule ist, ist knapp in die Schule gegangen, hat gelernt schreiben und lesen, dass das so etwas Umwerfendes und Umfassendes kann schaffen. Und die ist natürlich total prägend, die Biografie. Und gleichzeitig aber auch geht das Werk über die Biografie raus. Es ist natürlich eine Kompensation, also er will sich da eine bessere Welt schaffen in seinem Werk, aber gleichzeitig ist es eben noch eine andere Welt und für uns ist auch die andere Welt entscheidend. Also der teilt noch viel mehr mit, als jetzt nur einfach etwas über sein Leben.
Er ist ja, Sie haben es gesagt, in der psychiatrischen Klinik gewesen, in der Waldau-Klinik. Der Grund für die Einweisung ist aber nicht gewesen, dass er, man hat später gesagt, er sei schizophren gewesen. Ist das der Grund gewesen oder sind andere Gründe ausschlaggebend gewesen, dass er am Schluss dort gelandet ist?
Nein, ausschlaggebend war schon ein Notzuchtversuch. Also es war der dritte gewesen, 1890 ist der erste, hat er probiert, sich an zwei Mädchen zu vergreifen, aber ohne Erfolg zum Glück, ist nachher von der Polizei aufgegriffen worden und ins Gefängnis gekommen. Dort hat er so eine Halluzination gehabt und ist nachher rausgekommen nach zwei Jahren und ist immer mehr vereinsamt. Dann hat er nochmal probiert, so ein Mädchen zu vergreifen, auch ohne Erfolg. Und das muss aber so passiert sein, dass so verhaltensauffällig war, dass sie nicht zurück ins Gefängnis sind, sondern er gesagt, dann müssen wir in die Psychiatrie, dann müssen wir mit Waldau zum Abklären, damit man seinen Geisteszustand kann abklären
kann. Also kann man sagen, ist eigentlich verwahrt worden dort auf eine Art?
Auf eine Art, ja, ist er dort verwahrt worden.
Die Gegenwelt, die Sie vorher gesagt haben, eben die eigene Welt, die er konstruiert hat und so, hat das auch etwas eben mit dem Krankenbild, wo man eben sagt, er sei schizophren, hat das auch mit dem etwas zu tun? Oder ist es einfach wirklich nur die Flucht gewesen aus dem eigentlichen Leben?
Das ist recht schwierig, um das genau zu sagen. Ich glaube, es spielt eine gewisse Rolle und ist andererseits muss man aufpassen, dass man einfach so einfache Gründe findet, etwas ist wegen dem so passiert. Ich glaube, die Psyche der Menschen ist, also das innere Zählen von der Menschen ist so kompliziert, dass man das nicht so ganz einfach wie eins und eins gibt zwei auslegen kann. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ja.
Jetzt gibt es ja auch andere Künstler, geisteskranke Künstler oder Leute, die in der Psychiatrie sind, die künstlerisch tätig sind. Zum Beispiel Oswald Tschirtner, der so Kopffüßler gemalt hat, oder Jan Hauser mit seinen erotischen roten Frauenbildern. August Walla, der hat so ein bisschen gemalt wie der Hundertwasser fast. Es hat aber auch in dieser Waldau andere gegeben, die künstlerisch tätig sind. Die kann man zum Teil auch sehen in einer zweiten Ausstellung im Kunstmuseum Bern. Gibt es einen Unterschied unter diesen Künstlern? Oder andersrum gefragt, wie unterscheidet sich jetzt der Adolf Wölfli von denen?
Ja, also was ganz wichtig ist, ist, dass es eben keine Kunst von Geisteskranken gibt. Es gibt einfach Kunst von Menschen, die zeitweise oder auch über längere Zeit unter geistigen Störungen gelitten haben. Und Teil von denen waren auch bildnerisch tätig. Und das sieht man in dieser Ausstellung ganz genau, dass ganz verschiedene Werke sind entstanden. Es gibt nicht einfach einen Stil. Und insofern, und das zeigt die Ausstellung ganz klar, da trifft man auf Individuen mit verschiedenen Lebensgeschichten, mit verschiedenen Formvorstellungen, mit verschiedenen Zielen. Und das ist aber auch sehr eindrücklich, weil sie ihre ganz eigene Dringlichkeit, eigentlich das, was sie wollen sagen, probieren zu sagen, ja.
Also losgelöst eigentlich auch von Zwängen und vom Äußeren wirklich dann nur das, was aus dem Inneren rauskommt.
Ja, das ist das Bild, das wir haben, dass es so ist. Aber ich glaube, es ist viel komplizierter, weil die haben sich ja trotzdem, das ist ja Kommunikation gewesen, die wollten etwas sagen mit dem. Die haben sich schon an jemanden gewendet, die haben sich nicht nur an sich selber gewendet. Die wollten etwas mitteilen und haben das aber mit diesen Zeichnungen oder mit diesen Texten können machen. Und ich glaube, auch dort, das ist das, was wir merken, oder darum spricht es zu uns. Wenn es jetzt nur für sie selber weg war, würde es uns nichts sagen, es ging mir ja nichts an. Aber nein, dort ist eben ein Teil drin, wo wirklich jemand uns etwas will sagen mit der ganz speziellen Intensität.
Der Adolf Wölfli, Daniel Baumann, wenn nicht der Adolf Wölfli als Künstler jetzt so gewesen, wenn es nicht einen Förderer gegeben hat, der Walter Morgenthaler, der Anstaltsarzt in dieser Klinik Waldau, der hat ihm eigentlich sozusagen das Zeichnen beigebracht. Kann man das so formulieren?
Nein, das Zeichnen hat er nicht beigebracht.
Oder zumindest auch möglich.
Nein, der Wölfli hat von selber angefangen zu zeichnen. Mhm. Und in der Anstalt haben sie gemerkt, wenn er zeichnet, dann ist er ruhiger und dann geht es ihm besser. Und der hat schon 6-7 Jahre gezeichnet, als der Walter Morgenthaler an die Anstalt kam, als junger Arzt. Und der hat sich interessiert für den Wölfli. Der hat gesehen, der ist einer, macht etwas ganz Spezielles. Und der Walter Morgenthaler kommt so ein bisschen aus einer kunstinteressierten Familie. Das hat sicher eine Rolle gespielt. Und hat ihn dann auch unterstützen. Zum Beispiel hat er ihm zum ersten Mal Farbstifte gegeben. Die Farbstifte in dieser Zeit war etwas Teures gewesen. Die haben nur Bleistifte, der Wölfli hat nur Bleistifte bekommen, Zeitungspapier. Und plötzlich hat er ihm Farbstifte gegeben und dann ist es nochmal losgegangen, richtig.
Und was war denn die Absicht gewesen? Einfach Ruhe stellen? Oder war noch mehr dahinter gewesen?
Die Absicht von wem?
Also, vom Herrn Morgenthaler?
Nein, Morgenthaler ist, glaube ich, wirklich schon, der hat sich schon wirklich interessiert für das Künstlerische, was er da angelegt hat. Also, der hat irgendwie gemerkt, das ist etwas ganz Spezielles.
Jetzt kann man ja aufgrund von so Zeichnungen oder anderen Ausdrucksformen vielleicht auch etwas über Persönlichkeit herausfinden von den Leuten. Ist das auch noch ein bisschen dahinter Gedanke gewesen, so eine Art Diagnoseinstrument?
Ah, ganz eindeutig. Vielleicht beim Wölfli weniger, aber bei der ganzen Sammlung, die der Morgenthaler angelegt hat und wo jetzt Teile daraus im Kunstmuseum Bern zu sehen sind, ist das schon zuerst im Vordergrund gestanden. Also etwas über die Kranken zu erfahren, die die vielleicht nicht äußern, sprachlich, also verbalisieren, und aber über die Zeichnungen vielleicht Zugang finden zu diesen Leuten und ihren Problemen. Ja.
Und eine Art so Moltherapie als anderes Stichwort?
Hat es nicht gegeben. Dann.
Jetzt, aber ist auch nicht als das verstanden worden?
Nein, das war, glaube ich, wirklich am Anfang total pragmatisch gewesen. Die Leute, man muss sich vorstellen, die Leute waren über mehrere Jahre in dieser geschlossenen Anstalt gewesen, geschlechtertrennt. Und er hat einfach nichts zu tun gehabt. Was macht man? Die haben Tag und Tag und Jahr um Jahr einfach nichts zu tun gehabt. Es hat eine Arbeitstherapie gegeben, das war ganz wichtig, dass sie auf die Felder raus sind und so. Aber sonst hat es nichts gegeben. Und wenn die ja verzeichnen, das ist natürlich, plötzlich hat man da entdeckt, dass das den Leuten gut tut, ja.
Aber das ist nicht selbstverständlich gewesen. Sie haben gesagt, eben, der Adolf Wölfli hat dann irgendwann mal Farbstift gekriegt. Das ist speziell gewesen. Ich kann mir vorstellen, für den Arzt, für den Walter Morgenthaler, ist das auch nicht ganz so einfach gewesen, gegenüber seinen anderen Ärzten oder gegenüber der Anstaltsleitung oder so.
Ja, das ist eigentlich so eine Art Zufall gewesen, dass er hat dann 1921 ein Buch über den Wölfli veröffentlicht. Also der Wölfli hat dann noch gelebt. Und hat ihn eben ein Geisteskranker als Künstler, hat ihn als Künstler bezeichnet, was total revolutionär war zu dieser Zeit. Das war auch er der Erste gewesen. Und der Morgenthaler hat einfach nicht ganz gemerkt, was er eigentlich revolutionär oder pionierhaft macht. Ist in Kunstkreisen super angekommen, aber in der Psychiatrie haben sie ihn eher belächelt. Ja. Und das ist wenn er vielleicht gewusst hat, was das Resultat ist von seiner Studie, also wie er da steht in der eigenen Szene oder in der Psychiatrie-Szene, oder hat er sich vielleicht überlebt, überlegt, aber das weiß man nicht. Ja.
Daniel Baumann als Kurator von dieser Ausstellung und auch als Leiter von der Adolf-Hölfli-Stiftung in Bern beschäftigen Sie sich ja schon seit vielen Jahren mit diesem Künstler. Jetzt, wenn man sich ein bisschen schaut, andere Künstler außerhalb von psychiatrischen Kliniken, zum Beispiel der Paul Klee oder der Ernst-Ludwig Kirchner, inwiefern unterscheiden sich denn die jetzt von diesen Zeichnungen von Adolf-Hölfli?
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die nicht abgeschlossen ist. Und das ist auch eine von der Stärken von dem Werk von Wölfli, dass man sich diese Frage immer wieder stellen muss. Und das ist natürlich eine Frage, die mit Vorurteilen und mit Konzept und Vorstellungen, was Kunst denn genau soll sein oder wie sie ist und kommt Kunst von Können etc. zusammenhängt. Jetzt der Unterschied ist, glaube ich, einfach in der Ausbildung im Grunde genommen, dass nicht ein Paul Klee oder ein Kirchner, die sind in der Kunstwelt, mit der Kunstwelt im Kontakt waren, die sind Ausstellungen schauen, die sind an der Akademie gewesen, etc. Die sind im Austausch gewesen mit Künstlerkollegen etc. Der Wölfli war das alles nicht gewesen und das hat ihn, glaube ich, auch nicht interessiert. Er hat ganz andere, ein anderes Ziel, eine andere Vision gehabt. Er wollte die eigene Welt schöpfen. Auf die Beine stellen. Und da war ihm im Grunde noch egal gewesen, ob es jetzt Dadaisten gibt, oder Surrealisten, oder Paul Klee. Das hat keine Rolle gespielt in seiner Mission, ja.
Aber das Interessante ist ja, dass das Ergebnis, jetzt gerade zum Beispiel eben mit Paul Klee, wenn man die Bilder anschaut, dass das Ergebnis eigentlich frappant ähnlich ist.
Genau, das ist eigentlich auch die Herausforderung und das ist das, was so ein Besuch vor Ausstellung auch immer zu einem Erlebnis macht, ist, dass man eigentlich vor etwas im steht, wo so nach normalen Definition oder was uns so Kunstgeschichte lehrt und so eigentlich nicht Kunst ist, und man aber dort steht und sagt, ja, das ist ja Kunst. Ja. Und dort ist eigentlich das, was mich davon interessiert, ist, ja, wo ist das Problem? Also wenn man jetzt für so einen Typ wie der Wölfli, Künstler wie der Wölfli, wenn man den ins Museum nimmt und aber nicht den richtigen Platz findet, ja, wo ist das Problem? Ist das Problem beim Wölfli oder ist das Problem bei unserem Denken über Künstler?
Und wo ist es?
Für mich ist es klar, bei uns. Ja. Nicht am Wölfli sein Problem ist nicht. Wir haben irgendwie eine Kunstvorstellung, die offenbar dem keinen Platz gibt. Und das ist jetzt, wo wir daran arbeiten müssen, ist, dem einen Platz zu geben. Das heisst, unsere Gedanken überprüfen und umzuändern.
Wenn ich ein bisschen zugespitzt das formulieren darf, dann kann man ja sagen, dass es viele sogenannte normale Künstler gibt, die auch ein bisschen verrückt sind auf eine Art. Oder? Da gibt es ja durchaus auch Schnittmengen, kann man vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist dort, wo der Bruch mit Konventionen und Normen, glaube ich, die Kunst vom 20. Jahrhundert auch charakterisiert, dass immer wieder etwas Neues, etwas anderes, die Sachen neu angehen, anders sehen, das Unsichtbare sichtbar machen, etc. Das ist natürlich beim Wölfli, das hätte ich sofort erkannt, da ist einer, der etwas total Eigenes und auf eine unabhängige Art wagt und macht. Und da haben sich viele Künstler auch solidarisiert oder mindestens verwandt gefühlt mit dem Wölfli, ja.
Also eine Haufen Gemeinsamkeit, etwas, was auch gemeinsam ist, sind offenbar die hohen Preise für die Bilder. Sie haben gesagt, dass so ein Bild vom Wölfli durchaus 100'000 Franken kann wert sein. Andere geisteskranke Künstler, August Waller zum Beispiel aus Österreich, der hat irgendwie auch schon 50'000 Franken mal gelöst an einer Auktion. Sind denn solche Wölfli-Bilder, sind die zum Beispiel zahl?
Es ist so, dass der Wölfli auch Werke gemacht für den Kunstmarkt, also für Sammler. Er hat auch Zeichnungen verschenkt an Pflegeleute, an Ärzte und die sind dann auf dem Markt. Aber noch etwas wegen Preise, ich finde die Preise viel zu tief. Wenn man heute sieht, was zeitgenössische Kunst von jungen Künstlern, und ich habe nichts dagegen, es stört mich nicht, dass die viel Geld bekommen. Aber irgendwie der Gewichtung finde ich es doch komisch, dass ein Werk, das internationale Karriere macht und weltweit gefragt ist, kostet eine Zeichnung, sagen wir 100 oder 200'000 Franken. Und ein Bild von einem 45-Jährigen kostet 2, 3, 4 Millionen. Also, ich finde eigentlich, der Preis ändert es tief. Ja.
Okay, aber wie war das mit dem Geld? Wer bekommt das? Oder wer hat das Geld bekommen? Ich nehme an, der Wölfli hat auch nicht alles einfach verschenkt. Ist das denn zu ihm gekommen, das Geld?
Genau, ab und zu hat er Bilder verkauft, da sind Besucher gekommen und hat mir dann der Wölfli vorgeführt und dann hat er sofort dann Werk offeriert für 1-2 Franken.
Und das ist schon billig mit anderen Worten.
Genau, also wer dann ein Werk gekauft hat, kann heute glücklich sein.
Ist denn da nicht auch ein bisschen Gefahr, sei es jetzt beim Adolf Wölfli oder auch bei anderen Künstlern, dass die zum Teil ein bisschen missbraucht worden sind, zum Beispiel eben von den Anstaltsleitungen, dass man dort so Bilder auch unter dem Wert verkauft hat?
Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Es ist, wenn heute ein junger Künstler ein Bild verkauft für 10'000 und drei Monate später kommt es auf den Kunstmarkt und löst 60'000 und da kommt der Künstler nichts über. Also da gibt es viel verrücktere Sachen, ja.
Okay. Ich habe auch immer gelesen, dass es noch sehr viel so Kunst gibt, die zum Teil noch in den Anstalten irgendwie in einem Raum gelagert sind und so. Kommt man an die auch mal irgendwann an? Jetzt nicht nur als Käufer, sondern vielleicht auch als Museumsbesucher. Kann man die mal anschauen oder gibt es irgendwie Hoffnung, dass man das mal sieht?
Genau, das ist eigentlich so wie der dritte Teil von der Ausstellung, die jetzt im Kunstmuseum Bern ist, dass es ein Forschungsprojekt gibt von der Katrin Luchsinger von der Zürcher Hochschule für Kunst, wo dann die Werke aufspürt, inventarisiert, konserviert und vor allem auch die Anstalten dazu motiviert, Sorge zu geben und den Wert zu erkennen von diesen Arbeiten.
Wenn wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen das Werk vom Wölfli einordnen, also mindestens vom Preis her gehört er zur Top-Liga, wenn man so will, oder sollte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lösen. Wie wichtig ist denn Adolf Wölfli als Künstler?
Ich glaube, er ist insofern sehr wichtig, auch dass er ein Fremdkörper ist, sowohl im Museum wie auch in der Kunstwelt. Und dieser Fremdkörper ist präsent seit 30, 40, 50, 60 Jahren und hat irgendwie nichts an Brisanz verloren. Und das, finde ich, ist eine rechte Leistung, wenn etwas nicht eingeordnet werden kann, wenn etwas noch während 30 Jahren ununterbrochen und eben weltweit Fragen aufwirft, Diskussionen, zu Diskussionen führt, zu Debatten, die Leute beschäftigen. Das ist, glaube ich, eine riesige Leistung. Ja.
Und wo würden Sie ihn denn einordnen? Also, wer würden Sie jetzt mit dem Adolf Wölfli vergleichen?
Ich sage immer, das ist auch eine Provokation, aber ich sage immer, der Wölfli gehört zu den 10 wichtigsten Schweizer Künstlern vom 20. Jahrhundert. Da kann man darüber diskutieren, ob das so ist oder nicht.
Und man kann es anschauen im Kunstmuseum Bern und danach darüber diskutieren.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, Daniel Baumann, für das Gespräch.
Merci auch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.